Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich gucke jetzt gerade mal, dass ich die Technik wieder zum Laufen kriege. Ich erzähle derweil ein kleines bisschen über mich, damit ihr mich auch kennenlernt. Also der eine oder andere kennt mich ja schon. Nochmal euch alle angucken. Guten Morgen. Im Moment seht ihr nur unser... Ja, genau. Ja, also mein Name ist Markus Jotter, ich bin Jahrgang 71, ich weiß nie, wie alt das müsst ihr selbst ausrechnen. Ich bin seit 23 Jahren verheiratet mit der Tanja, mit meiner Frau. Wir haben keine Kinder, sind glücklich und Bernd, was du vorhin gesagt hast, du hoffst, dass die Liebe zu einem langen Ehepartner immer gewachsen ist. Das tut sie. Bei uns jedes Jahr. Ich bin selbst erstaunt und dankbar. Ja, die Bibeltexte, die ihr heute braucht für die Predigt, die stehen alle hier vorne. Also von daher könnt ihr ruhig mitlesen hier vorne. Vielleicht machst du das Licht aus, dass man es besser sieht. Genau. Ich möchte zu Beginn gern noch kurz mit uns beten. Ja, lieber Vater, ich möchte dich jetzt bitten, dass du durch mich redest und dass du mit deinem Geist durch die Reihen gehst und dass du jeden da anrührst, wo er deiner bedarf, und segne dein Wort. Amen. Ja, Tanja und ich, wir lieben es, in Museen zu gehen, und wir waren ganz oft und in ganz vielen Museen, jetzt gerade am Dienstag wieder, und da wir jetzt nicht so die Kunstsachverständigen sind vor dem Herrn, haben wir uns angewöhnt, uns immer Audioguides zu nehmen. Ich habe mal hier vorne so ein Bild mitgebracht. Das ist der AT200 RF Audioguide, so das Beste, was die Audioguide-Szene zu bieten hat. Und das ist ganz interessant, weil man die Bilder erklärt kriegt, vor denen man steht, und Hintergrundinformationen kriegt. Und ja, ganz neue Sachen in den Bildern entdeckt. Und als wir letztens in einem Museum waren, oder ist schon ein bisschen länger her, als mir der Gedanke kam, wo ich dachte, Mensch, wie toll wäre das, wenn ich auch so einen Audioguide für mein Leben hätte. Ich stehe vor irgendeiner Situation, drücke die Nummer 32 und dann weiß ich, was zu tun ist. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das gerne hätte. Und ich möchte euch mit auf eine Reise nehmen. Das Mikrofon wackelt jetzt noch ein bisschen, das tut mir leid, das gibt sich mit der Zeit. Ich möchte euch mit auf eine Reise nehmen, wo es um Hören geht. Hören auf Gottes Wort. Hören auf das, was Gott mit mir, mit uns vorhat. Und ich möchte euch einladen, zu entdecken, mit mir zusammen zu entdecken, wie großartig es ist und dass Gott mitten in unser Leben spricht, ob wir das wahrnehmen oder nicht, aber er ist da und er ist quasi unser Audioguide. Und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Hören, aber es geht nicht nur um Hören, sondern es geht auch um Vertrauen auf Gott. Ich möchte mit euch eine Person aus dem Alten Testament betrachten, die das für mich in einer ganz eindrucksvollen und ja, wahnsinnigen Weise erlebt hat. Und die für mich ein großes Vorbild ist. Nicht nur im Hören, sondern auch darin, dass man schwach sein darf vor Gott, unserem Herrn. Ich möchte mit euch Elia betrachten. Auszugweise, nicht den ganzen Elia, aber so zwei, drei Situationen, wo Elia Gottes Reden hört und darauf vertraut. Elia kam aus Tischbe, das ist hier, ein bisschen außerhalb von Jordantal, etwas östlich im Jordantal. Und Gott spricht zu ihm und Elia macht sich auf in das Tal Krit, um dort ja, mit Gott zu leben und zu erleben. So ein kleines bisschen, ein paar Bilder zwischendrin, ein paar Karten zwischendrin, damit ihr so ein Gefühl für die Umgebung dieses Ganzen bekommt. Genau, und ich möchte beginnen mit 1. Könige 17. Und es sprach Elia, der Tischbite aus Tischbe in Gilead zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll dieses Jahr weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Der Elia kommt da so ein bisschen aus dem Off, wie man das heute so schön sagt. Er kommt irgendwann einfach vor den König und sagt ihm Gericht Gottes an. Es ist so, das Reich Israel war geteilt zu der Zeit und die Israeliten, die Juden, die hatten so ziemlich viel im Kopf, aber nicht Gott. Es gab viele Götter, es gab viele Ablenkungen, es war ein sehr weltliches Reich damals. Und Gott, der sie ein paar hundert Jahre zuvor aus der babylonischen Gefangenschaft geführt hatte, der spielte im Alltagsleben der Juden damals, der Israeliten, nicht wirklich eine große Rolle. Und dieser Elia, der Tischbitter, man geht davon aus, vom Titel her, dass es einer ohne Land war, also der bei der, wie man heute so schön sagt, bei der sozialen Reform von Israel damals hinten runtergefallen ist, der geht zum König und sagt ihm, also so war der Herr, der Gott Israels, an den ihr ja alle gar nicht mehr glaubt, lebt, es soll dieses Jahr weder Tau noch Regen kommen, ich, also Gott, sagt es denn. Und dann zieht er wieder ab. Dann geht er an den Bach, in ein Tal, am Bach Krit. Und Gott redet weiter mit ihm. Er sagt, vertrau mir. Du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Also ich wäre nicht gegangen, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich hätte mich, glaube ich, nicht auf Wasser und Raben verlassen oder ich wäre vorher noch irgendwo auf dem Markt vorbeigegangen und hätte versucht, mich mit dem einzudecken, was ich tragen kann und was ich bezahlen kann, um das Überleben zu sichern. Weil ich weiß ja, der hat gesagt, es kommt eine Dürre, also gucken, was geht nämlich mit. Aber Elia, großer Mann im Glauben, größer als ich es bin, der geht hin und setzt sich hin und wartet auf die Dinge, die da kommen. Jetzt gar nicht irgendwie, er muss irgendwas machen oder er muss irgendwas jetzt ackern und bestellen oder muss irgendwie Hausaufgaben machen von Gott aus, sondern er setzt sich nieder und wartet, bis die Raben kommen. Und die Raben kommen und sie brachten ihm Fleisch des Morgens und des Abends und er trank aus dem Bach. Das ist so ein richtiges Aussteiger-Mythos, oder? So am Bach wohnen, hier essen, was die Raben einen bringen und klares Wasser trinken. Naja, der ich eine Toilette brauche, eine Dusche morgens, für mich ist es, glaube ich, nichts. Aber Elia hat auf Gott vertraut. Er hört auf Gottes Wort und er geht hin und lebt am Bach Krit. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, mach dich auf und geh nach Zaphat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Da steht jetzt nicht, dass der Elia angefangen hat zu maulen und zu zetern, als der Bach vertrocknete und als die Raben ausblieben, sondern er hört auf Gottes Wort und er vertraut. Und also macht er sich auf den Weg, und zwar ein gutes Stück Weg, so 200 Kilometer dürften das etwa gewesen sein, wieder zurück an die Mittelmeerküste. Und er machte sich auf und ging nach Zaphat, und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Er fragt gar nicht, wie soll ich bitte diejenige erkennen, bei der ich bleiben soll, also wie geht's weiter, sondern er geht und als er die Witwe sieht, rief er ihr zu und sprach, hol mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Das ist die nahöstliche Gastfreundschaft. Ein Fremder sitzt da und die Frau, die er bittet, gibt ihm Wasser. Das hätte ich wahrscheinlich auch noch gemacht. Und natürlich, wenn ein Fremder kommt und das Wasser kostet mich ja nichts, ich sitze ja am Brunnen, gebe ich ihm gerne ein bisschen Wasser, weil es gehört sich ja so. Aber Elia geht noch einen Schritt weiter. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bring mir auch ein bisschen Brot mit. Ach, wenn du schon unterwegs bist, ich habe auch Hunger. Sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe einen Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir Essen mit meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Boah, da hat es der Elia am Bach doch noch relativ gut gehabt mit den Raben. Eine arme Witwe in der Stadt, die hatte nichts mehr übrig. Elia sagt nicht, okay, dann suche ich mir jemand anders, bei dem ich wohne, sondern er vertraut auf Gott. Er vertraut das, was ihm Gott an Bach zugesagt hat, geh hin zu einer Witwe und er vertraut auf Gott. Und als er hört, dass die Umstände, in der die Witwe leben, mehr als miserabel sind, vertraut er weiter. Wie oft geht es uns so, dass wir in Zuständen, in Umständen, die für uns persönlich miserabel sind, die für die Welt vielleicht gar nicht so bewegend sind, aber wo ich mich persönlich in der Krise oder in einer Zeit der Dürre befinde. Wie oft geht es uns so, dass wir nicht hören und sagen und zedern und nicht auf Gott vertrauen. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Das sagt Gott zu jedem von uns, wenn wir in Krisen sind. Fürchte dich nicht. Die Engel auf dem Feld, fürchtet euch nicht. Die Verkündigung der Maria, wir kommen ja gerade aus der Weihnachtszeit. Fürchte dich nicht. Du, wenn du Angst hast, wenn du einsam bist, fürchte dich nicht. Geh hin und mach's, wie du es gesagt hast. Doch mache zum Erst mir etwas Gebackenes davon und bring's mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Ein Glauben der leeren Mehltöpfe. Und ich muss euch was gestehen und ich habe lang überlegt, das ist jetzt nicht, um mich groß zu machen, sondern das ist eine Predigt des leeren Mehltopfs, die ihr hier hört. Ich weiß nicht, es kann sein, dass wir später noch eine halbe Stunde Anbetungszeit machen. Das ist das Konzept für die Predigt. Ansonsten habe ich wirklich nur die Texte, die ihr auch seht. Ich habe mich lang mit dem Text beschäftigt, aber letztendlich ist es Gott, der wirkt. Und dafür sei ihm die Ehre. Und dafür sei ihm Lob und Preis. Wie gesagt, ich vertraue da echt auf Gott. Ich denke manchmal, wie kann der allmächtige Herr so einen kleinen Schreiner wie mich dazu gebrauchen, sein Wort in die Welt zu bringen. Und dann denke ich aber, nee, er hat einen Auftrag für mich. Er will euch heute nicht mit einer Scheißpredigt nach Hause gehen lassen. Also wird er durch mich reden. Wie gesagt, das sage ich nicht, um mich groß zu machen, sondern um Gott die Ehre zu geben, um euch Mut zu machen, um mir Mut zu machen. Wir sind Menschen mit leeren Töpfen. Wir haben nichts, wir haben gar nichts. Und das darf euch Mut und Zuversicht geben, Gott in dieser Welt zu bezeugen. Wenn ihr mit eurem Nachbarn, mit eurem Kollegen, mit wem auch immer redet, dass Gott euch die richtigen Worte zur richtigen Zeit schenkt. Der Elia hat nicht gesagt, hier, ich habe einen Mehlsack für dich, komm, und ich habe hier eine große Amphore mit Öl, alles ist gut. Sondern er hat sich darauf verlassen, dass das bisschen Mehl, das im Topf drin war, dass das nicht leer wird. Ist es nicht auch für uns eine tolle Zusage und eine tolle Aussicht auf Gottes Reich, dass wir uns nicht mit Mehl und mit Öl abschleppen müssen in unserem Alltag, sondern dass Gott uns dann versorgt mit dem, was wir brauchen, wenn es soweit ist. Und auch da kann ich einfach Zeugnis geben, dass ich im Gespräch mit Menschen, die mich auf meinen Glauben ansprechen, Dinge sage, die ich nie sagen würde, die mir nie in den Sinn kommen würden. Wir sind Christen mit einem leeren Mehltopf. Und wirklich vertraut da auf Gott. Vertraut auf Gott, dass er euch zurüstet in dem Moment, in dem ihr das braucht. Und die Witwe hat auf Gott vertraut. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt. Und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Ja, hier geht es um Essen und Trinken. Wie viel mehr wird Gott euch segnen, wenn es um das Seelenheil von euch oder von euren Nächsten geht? Aber es gibt nicht nur Höhepunkte im Leben, sondern es gibt auch Tiefpunkte. Da habe ich gestern schon so ein schönes Tattoo gesehen, ein Kreuz. Dann, ich mache es jetzt für euch, also ein Kreuz, dann eine Klammer aus der Mathematik größer, die kennt ihr wahrscheinlich auch, und dann einen Pfeil nach unten und einen Pfeil nach oben. Und die Übersetzung davon ist, Gott ist größer als eure Ups and Downs. Und es kommen Downs. Für die Witwe, die jetzt Tage oder Wochen lang im Vertrauen auf Gott gelebt hat, kommt das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann. Der Sohn der Hauswirtin wurde krank und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Jetzt hat uns Gott zwar versorgt, aber irgendwie bin ich dadurch auch in sein Blickfeld geraten. Und er weiß, wie schlimm und wie böse ich bin und was ich alles getan habe. Du bist dran schuld. Die Anfechtungen und die Probleme, die kommen, die werden wir alle erleben. Es gibt Hoch, Höhen und Tiefen. So wie das letztens in der Predigt war, dass wir im Tal gehen, ist normal. Nur die Berge sind was Besonderes. Und Elia vertraut wieder auf Gott. Gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinaus ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest? Das macht mir Mut. Nicht, dass der Sohn tot ist, sondern dass so ein Mensch wie Elia auch zweifelt. Kommt später noch viel grandioser. Aber, dass ich zweifeln darf, dass wir als Kinder Gottes zweifeln dürfen an Gottes Plan. Aber Gott ist eben größer als alles. Er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, lass sein Leben in dieses Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück. Und es wurde wieder lebendig und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, siehe da, dein Sohn lebt. So groß ist der Herr. War das vielleicht nur eine Episode, um Gottes Größe zu zeigen? Vielleicht um dir heute Morgen ganz neu Gottes Größe zu zeigen. Und dann geht's rund im Leben von Elia. Dann kommt das Gottesurteil auf dem Karmel. Er versammelt alle Baalspriester auf dem Berg Karmel und dort Gottes Größe zu demonstrieren. Ihr kennt die Geschichte bestimmt. Es werden zwei Altäre gebaut, es werden Opfertiere drauf gemacht, die Baalspriester tanzen und hüpfen den ganzen Tag und beten Baal an und es passiert nichts. Da hat Israel dem falschen Gott vertraut. Und was macht Elia? Er baut auch einen Altar, lässt einen Graben drumherum ziehen, lässt den Graben mit Wasser füllen und lässt noch viele, viele Eimer Wasser auf den Altar kippen. Nach dem Motto, ha, euch zeige ich's. Mein Gott ist größer als euer Gott und ihm vertraue ich grenzenlos. Er hat mich gerade am Leben gelassen. Er hat gerade einen Sohn von einer Witwe auferweckt. Da wird das bisschen Brandopfer für ihn doch kein Problem sein. Und Gott hört Elias Gebet, es fällt Feuer vom Himmel und das Brandopfer auf Elias Altar wird verzehrt. Was eine Glaubenserfahrung, oder? Und Elia ist so beflügelt und so an Gottes Wort dran, dass er hingeht, die Baalspriester zusammentreiben lässt und sie 400 Leute einfach umbringt. Zack, tot. War damals üblicher. Die Sache mit Nächstenliebe ist noch nicht so alt. Und das war damals einfach, das war normal, dass man dann die Unterlegenen einfach hingemetzelt hat. Aber es war eine Glaubenserfahrung. Was war das für eine tolle Glaubenserfahrung, oder? Also ich würde jetzt Bücher schreiben und würde die Rechte an Hollywood verkaufen und würde mir ein tolles Leben machen und würde Gott den Herrn preisen. Nach diesen Erfahrungen, die der Elia gemacht hat, Wahnsinn. Aber Elia wird vom König verfolgt, mit dem Tod bedroht. Wie kann dieser Knilch nur 400 Priester umbringen, die dem Staat gedient haben, die Baal gedient haben? Und Elia erfasst eine tiefe Trauer. Gar nicht so, weil es um sein Leben ging. Gar nicht so, weil er jetzt mit dem Tod bedroht wird. Gar nicht so, weil es ihm persönlich an die Substanz geht. Nee. Ihn erfasst eine tiefe Trauer, weil sich das Volk nicht bekehrt hat. Weil sie ihren Baalspriestern nachweinen. Weil sie Gottes Machtdemonstration als persönlichen Affront gegen sich selbst und gegen den eigenen Glauben sehen. Boah, was für ein Mann Elia, oder? Sein eigenes Schicksal ist ihm nichts wert, ihm geht's ums Volk. Er ging hin in die Wüste eine Tagreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder. Und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. So nimm denn meine Seele, ich bin bereit zu sterben, Herr. Warum? All mein Vertrauen, all mein Glaube, all mein Hören, du hast mich durch ganz Israel geschickt und jetzt würde ich am liebsten sterben. Auch das macht mir Mut. Dass ein Mensch, der so viel erlebt hat, noch Größeres zu Tode betrübt ist. Und Gott sagt nicht, also weißt Elia, es tut mir leid, aber mit dir kann ich jetzt wirklich nichts anfangen. Jetzt habe ich Wunder über Wunder getan. Du hast erlebt, was ich alles kann. Und jetzt pienst du hier rum, weißt du was, ich suche mir einen anderen. Ist okay, geh du zurück in dein Heimatdorf und leb dein Leben glücklich. Ich kann dich wirklich nicht gebrauchen. Nein, Gottes Liebe ist viel tiefer und viel größer und viel weiter. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Das ist ein Lied. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Erstmal wird er versorgt. Essen und trinken und schlafen. Er darf sich zurückziehen, er darf sich zurücknehmen. Auch das dürfen wir. Wir dürfen uns auch mal zurückziehen und zurücknehmen. Gar nicht mal um zu beten. Jesus zog sich immer in die Wüste zurück und betete. Elia durfte in die Wüste gehen, um einfach wieder zu sich zu kommen. Und Gott versorgt ihn. Wie der liebevolle Papa, der uns jeden Tag versorgt. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Und was dann kam, war wirklich ein weiter Weg. Von ganz im Norden vom Land Israel auf die Halbinsel Sinai, an die Spitze von Sinai zum Berg Horeb. Es sind etwa 500 Kilometer Weg, die er da zu Fuß zurücklegte. Also es waren einige gute Tagesmärsche. Geh zum Berg Horeb. Das ist ein Bild vom Berg Horeb. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Horeb, zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Berg Horeb ist übrigens da, wo Gott zum ersten Mal im brennenden Dornbusch zu Mose gesprochen hat. Und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Also ein Ort, wo Gott den Menschen begegnen will. Also wenn ihr irgendwelche Fragen an Gott habt, fahrt zum Berg Horeb. Oder geht in euer stilles Kämmerlein. Das ist nicht so weit, wobei der Berg bestimmt auch mal interessant wäre. Und dann kommt eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Herr, so sieht's aus. Guck doch die Misere an, in der ich stecke. Guck, was du mit mir gemacht hast. Ach Herr, ich wollte doch schon in der Wüste sterben. Und jetzt nochmal die 40 Tage und 40 Nächte. Mir geht's nicht gut. Und Gott hört zu. Gott hört nämlich auch. Nicht nur wir hören, sondern Gott hört auch. Und der Herr sprach, und jetzt kriege ich Gänsehaut, mir läuft es echt den Rücken runter. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und Elia verlässt die Höhle, geht raus und wartet gespannt, was da kommt. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Da ist dieser große, mächtige Gott, und es sind große und mächtige Naturereignisse, aber Gott spricht nicht. Nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Ganz leise, nicht mit großem Prunk und Brimborium, sondern ganz leise begegnet Gott Elia. Und ganz leise will er dir begegnen, jeden Tag aufs Neue. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach: Ich habe für den Herrn Gott, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Er darf nochmal sein Herz vor Gott ausschütten, jetzt direkt in seiner Gegenwart. Darf sagen, was ihm auf dem Herzen liegt, was ihn bedrückt, was ihn niederreißt und was ihn lebensmüde macht. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Das dürft ihr auch. Immer und immer wieder. Ob im alten Jahr oder im neuen Jahr. Gott will euch begegnen. In der Stille. In eurem Herzen. Nicht in Prunk und Brimborium, sondern im Gespräch mit dir ganz persönlich. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Elia wird von Gott an die Hand genommen und sagt, Gott sagt, es geht weiter. Du hast eine Aufgabe und ich bin bei dir und ich zeige dir deinen Weg und geh du mit mir. Und Elia geht. Gott ist nicht im Sturm, im Gewitter. Gott ist auch nicht im Erdbeben, wobei ich, wenn ich in der Höhle gewesen wäre, beim Erdbeben wahrscheinlich gerannt wäre, so schnell es ging. Aber Elia hat vertraut. Aber Gott ist nicht im Erdbeben. Gott ist auch nicht im Feuer. Manchmal wünschen wir uns das heilige Feuer, das auf die, die uns, ja, die gegen uns sind, verzehrt werden. Gott ist nicht im Feuer. Gott ist leise, ein Gott der leisen Töne, der jedem persönlich begegnen will. Ich bin nicht ein Gott der Rosse und der Reiter und der Streitwagen, heißt es an einer Stelle, sondern Gott ist jemand, der als Kind auf diese Welt kam und uns in diesem Kind begegnen will. Und jetzt kommen wir von Weihnachten. Und Weihnachten wäre ein schönes Fest und tralala und alles heilig und alles toll. Und da ist halt vor 2000 Jahren so irgendjemand auf die Welt gekommen, ein kleines Kind. Gut, die Eltern behaupten, es war Gottes Kind. Und er hat auch ein paar Wunder getan in der Wüste und überall. Und das Volk fand ihn ganz toll. Aber das alles wäre nichts ohne Gottes Tod am Kreuz. Und zwar für dich ganz persönlich. Ein einsamer Tod am Kreuz, wo ein paar Schaulustige standen und ein paar Zeugen, die gucken mussten, dass er auch wirklich tot war. Und eine Auferstehung am Ostermorgen, die heimlich still und leise auf einem Friedhof irgendwo in der Nähe von Jerusalem stattfand. Und ein Glaube an einen auferstandenen Herrn, der jetzt 2000 Jahre überlebt hat. Das ist ja alles schön und gut, aber wo bitte ist jetzt mein persönlicher Audioguide bei der Geschichte? Weil ich hätte ja doch, wie gesagt, gern so einen Teil, der mir sagt, was ich zu tun habe. Knopf Nummer 32, ich soll Zeugnis vor meinen Nächsten ablegen. Knopf Nummer 51, okay, dann höre ich mal, was passiert. Gott ist viel cleverer als Technik, der braucht den ganzen Elektronikkram nicht. Jesus hat uns das zugesagt in Johannes 14. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr mich dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Ist jetzt ein ziemlich sperriger Satz, gebe ich zu. Aber Jesus sagt seinen Jüngern und damit auch uns, dass wir zu großen Dingen fähig sind. Er schreibt sogar zu größeren Dingen, als er das kann. Ich kapiere es nicht, ich habe das so noch nicht erlebt, aber er sagt es uns zu. Wir müssen in seinem Namen bitten. Wir müssen auf ihn hören. Wir müssen ihm vertrauen. Und dann werden wir Dinge tun. Ich sehe mich jetzt nicht als Missionar vom Brandenburger Tor stehen und die Massen begeistern, aber ich weiß, dass Christus mich befähigt, zu meinem Nächsten zu gehen und Zeugnis abzulegen. Gar nicht so sehr, indem ich ihm mit einem frommen Hammer eins auf die Rübe haue, sondern indem ich ihm vorlebe, was Liebe, was Nächstenliebe bedeutet. Das ist mein Weg. Er hat mit jedem von euch seinen eigenen Weg vor, Musik zu machen zu seiner Ehre, Technik zu machen zu seiner Ehre oder, wo ist er, auf die Straße zu gehen, oder wo seid ihr, die ihr auf die Straße geht, auf die Straße geht und ihn dort bezeugt, das ist toll. Und wenn ihr jetzt denkt, ich kann nicht reden, ich kann nicht auf die Straße gehen, und unmusikalisch bin ich wie ein Waschbär an Silvester, dann geht in euer Kämmerlein und betet für die Musiker, für die, die auf die Straße gehen, für die, die Gemeinde leiten, für die Prediger, für den Pastor. Das ist das, was ihr tun könnt. Und das ist eine große Kraft und das ist nicht wenig. Oder die Toiletten putzen, damit wir uns wohlfühlen am Sonntag. Oder was auch immer. Gott gibt vielfältig und er ist in den kleinen Dingen. Und er gibt uns nicht einen Mehlsack, sondern er sagt jeden Tag aufs Neue, vertraue mir. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Hey, Jesus liebt uns nicht, weil wir seine Gebote halten, sondern wenn wir ihn lieben, dann halten wir seine Gebote. Dass ihr erlöst seid und die Ewigkeit beim Vater verbringt, das hat mit Gebote halten gar nichts zu tun. Das ist einfach Gnade, die wir nicht verdienen können. Das ist einfach Gottes Liebe und Gottes Gnade zu uns. Aber wenn wir ihn lieben, und dazu will uns ein Leben mit Gott treiben, aus Liebe seine Gebote halten, ihn vertrauen. Und wir werden einen Helfer bekommen. Jetzt kommt unser Audioguide. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Den Geist der Wahrheit. Das ist das, was bewirkt, dass ihr in der Bibel lest und auf einmal versteht, was da überhaupt steht. Gut, bei den Briefen von Paulus fällt mir es heute noch ein bisschen schwer, aber ich lerne und arbeite daran. Der Geist der Wahrheit ist der, der euch, wenn ihr denkt, ich kann das nicht glauben, das ist mir alles viel zu hoch, der euch an der Hand nimmt und sagt, doch, glaub. Der, wenn ihr das Gefühl habt, eure Gebete gehen nur bis zur Decke, euch die Gewissheit gibt, dass ein großer und mächtiger Gott hinter euch steht. Er wird bei uns bleiben, er ist bei uns, er ist in uns gepflanzt. Er redet mal mehr oder mal weniger laut und wir hören mal mehr oder mal weniger auf ihn. Und es gibt genug Situationen, da höre ich ihn zwar, aber denk, weißt du was, lass mich in Ruhe. Aber der Geist Gottes treibt uns an und treibt uns immer wieder zu ihm zurück. Das hört sich alles so theologisch und theoretisch an, Geist Gottes und die Wahrheit erkennen, aber lasst euch drauf ein. Er will euch begegnen, jeden Tag neu. Und ich hatte echt Muffesausen, hier zu stehen. Und ich kann Gott die Ehre geben, dass er mich jetzt durchgeleitet hat. Ich hatte vorhin einen Puls von 135. Aber Gott ist gut. Vertraut auf den Herrn. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Wie toll ist denn das? Nicht einsam, nackt und bloß in der Welt stehen, sondern einen Gott haben, der so viel größer ist als unsere Gedanken. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Jesus lebt. Nochmal, Jesus lebt. Und dass wir ihn sehen, das bewirkt der Heilige Geist. Und dass wir rausgehen können in die Welt zu unserem Nächsten und Zeugnis von diesem wunderbaren Gott geben, das bewirkt der Heilige Geist. Und dass ich, wenn ich Zweifel und Angst habe und denke, ich bin ganz allein auf dieser Welt, Trost finde, das ist der Heilige Geist. Und wenn wir Anbetungszeit haben, dann begegnet uns Gott, dann lässt Gott uns ein Stückchen von seiner Herrlichkeit schauen. Er braucht unsere Anbetungslieder nicht wirklich, aber wir brauchen sie, um ganz nah bei Gott zu sein. Und ich möchte euch einladen, vertraut auf den Herrn, lasst euch auf ihn ein, hört auf ihn. Manchmal müssen wir stille werden, auch vor uns selbst oder gerade vor uns selbst, um Gottes Geist zu hören. Geht in die Wüste, und wenn eure Wüste ein Stück oder ein kleines Zimmer ist im Keller oder das Gästezimmer oder meinetwegen auch das Bad in der Badewanne oder meinetwegen auch auf dem Klo, aber werdet still vor Gott, vor dem Klo, Entschuldigung, nicht despektierlich Gott gegenüber, aber da hat man echt die meiste Zeit. Werdet still vor Gott. Werdet still vor Gott und hört auf ihn. Er will zu euch reden, und das macht er garantiert. Und er ist euer Papa, der für euch da sein will. In der Stille.